Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Und am Mikrofon ist Ferdinand Hauser. In unserer heutigen halben Stunde aus Tschechien beschäftigt uns ein Förderprogramm des Umweltministeriums. Außerdem berichten wir über den anstehenden Sudetendeutschen Tag in Brünn und es geht um eine düstere Geschichte rund um den allgemein angesehenen Herrscher Karl IV. Und zwar um die Judenpogrome. Zunächst widmen wir uns aber in Kürze den aktuellen Meldungen aus Tschechien. Am Mikrofon ist meine Kollegin Martina Schneibergova. Die Nachrichten.
Wenn die Regierung von Andrej Babiš Staatspräsident Petr Pavel daran hindern wird, im Juli zum NATO-Gipfel in die Türkei zu reisen, empfiehlt der Berater des Präsidenten Tomáš Lebeda dem Staatsoberhaupt, eine Kompetenzklage einzureichen. Dies teilte Lebeda am Donnerstag dem Nachrichtenportal Novinky.cz mit. Seiner Ansicht nach kann die Regierung mit ihren Entscheidungen den Staatspräsidenten nicht daran hindern, Befugnisse auszuüben, die auf der Verfassung, den Gepflogenheiten und der traditionellen Aufgabenteilung beruhen. Pavels Sprecher Wojciech Schelliger hält die Frage einer Kompetenzklage derzeit für hypothetisch. Über die Teilnahme am NATO-Gipfel wird der Staatspräsident am 8. Mai mit Babiš verhandeln. Der Staatspräsident bemüht sich darum, die Delegation, die zum NATO-Gipfel reist, zu leiten. Babiš sagte zuvor, er halte es für unlogisch, dass der Präsident gemeinsam mit der Regierungsdelegation zum NATO-Gipfel reisen würde. In der Vergangenheit hatten sowohl tschechische Premierminister als auch Staatspräsidenten die NATO-Gipfel besucht. Pavel hat bisher an allen NATO-Gipfeltreffen teilgenommen, die seit seinem Amtsantritt stattfanden. Der Rat des öffentlich-rechtlichen tschechischen Rundfunks hat am Mittwoch das Kulturministerium aufgefordert, den Gesetzentwurf über öffentlich-rechtliche Medien gründlich zu überarbeiten. Laut dem Rundfunkrat garantiert der Regierungsentwurf nicht die Kontinuität der Arbeit des tschechischen Rundfunks und des Rats als eines Kontrollorgans. Dies folgt aus einem Beschluss, den der Rat auf seiner Tagung gefasst hat. Der Gesetzentwurf über öffentlich-rechtliche Medien wurde vor 2 Wochen von Kulturminister Otto Klempisch vorgelegt. Laut dem Gesetz würde sich das System der Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Medien ändern. Die Rundfunk- und Fernsehgebühren würden abgeschafft werden. Die öffentlich-rechtlichen würden aus dem Staatshaushalt finanziert. Frühjahrsfröste, die Tschechien in der Nacht auf Donnerstag heimsuchten, haben Schäden in Höhe von hunderten Millionen Kronen bei den Obstbauern verursacht. Am stärksten betroffen sind die Obstgärten Mittel- und Nordböhmen. Einige Wochen nach der Blüte und Bestäubung können die Obstbauern das Ausmaß der Schäden genauer beziffern. Das sagte der Vorsitzende des Obstbauernverbandes der Tschechischen Republik, Martin Ludwig, am Donnerstag der Presseagentur ČTK. Seinen Worten zufolge dürften die Schäden nicht das Ausmaß von 2024 erreichen, als Aprilfröste die niedrigste Ernte der letzten 100 Jahre mit Schäden in Höhe von rund 1,3 Milliarden Kronen verursachten. Im Alter von 73 Jahren ist am Mittwoch der Komponist, Texter und Musiker Oskar Petr gestorben. Petr gehörte zu bedeutenden Persönlichkeiten der tschechischen Rock- und Jazzmusik. Er spielte vor Jahren in der Folkband Marcias, in der Rockband Preisky Výběr und der Jazzband Jazz Clef und Martin Kratochvíl. Anfang der 1980er Jahre emigrierte Petr nach Deutschland, anschließend lebte er in Kalifornien. Nach der Wende von 1989 war Petr in Tschechien vor allem als Komponist und Texter tätig. Er schrieb Songs unter anderem für Jan Bárta und die Band Lucie und arbeitete mit der Sängerin Aneta Langerová zusammen. Für den Song Medvídek der Band Lucie erhielt Oskar Petr 1999 den Preis der Musikakademie. Das tschechische Eishockey-Team hat am Mittwoch im Viertelfinale der U18-Weltmeisterschaft in Bratislava das Team Finnlands mit 2:1 bezwungen. Nach 4 Jahren werden die tschechischen Junioren wieder um Medaillen spielen. Am Freitag treffen die Tschechen im Halbfinale in Trenčín auf das Team Schwedens. Zum Abschluss noch ein Blick auf das Wetter. Am Freitag ist es in Tschechien heiter. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 22 Grad. In Lagen ab 1000 Meter werden 13 Grad erreicht.
Mit dem Förderprogramm Nova Zelena Usporam, also neues grünes Licht für Einsparungen, unterstützt das tschechische Umweltministerium schon seit mehreren Jahren Immobilienbesitzer, die die Wärmedämmung ihrer Häuser modernisieren. Jetzt wird der sogenannte Renovierungspass eingeführt. Daniela Honigmann hat die Details.
Das Gebäude sei ja gar nicht so groß, sagt die Besitzerin, als sie dem Energieexperten die Tür aufschließt. Der Mann lässt sich von ihr das Mehrfamilienhaus im Prager Stadtteil Murjany zeigen. Denn er soll der Besitzerin helfen bei der Entscheidung, ob sich für sie ein Antrag auf staatliche Fördergelder auf eine neue Wärmedämmung lohnt. Im Programm Nova Zelena Usporam, zu Deutsch Neues Grün für Einsparungen, gibt es nämlich Unterstützung für Umbauarbeiten, die zu Einsparungen beim Energieverbrauch führen. Auf der Programm-Homepage hat das tschechische Umweltministerium nun eine Liste mit Beratern bereitgestellt, an die sich potenzielle Interessenten wenden und einen sogenannten Renovierungspass erstellen lassen können. Am Beispiel des Wohnhauses in Murjany erläutert Petr Waldmann, der Leiter des staatlichen Umweltfonds, was die Eingabe der Daten in das Online-Portal ergeben hat.
Als erste Etappe wird die Dämmung von Dach, Wänden und Decken empfohlen. Die Kosten sind hier mit rund 5,6 Millionen Kronen angegeben.
5,6 Millionen Kronen sind umgerechnet 230.000 Euro. Weiter ergibt der Online-Rechner, dass durch diese Maßnahme die Energiekosten für das Gebäude um ein Drittel gesenkt werden könnten. Als weitere Schritte werden dann ein neues Heizsystem empfohlen, der Austausch der Glühbirnen durch LED-Lampen oder auch der Einbau einer Klimaanlage sowie von Photovoltaiktechnologie. Die Vorschläge im Renovierungspass sind natürlich nicht bindend. Die einzelnen Etappen können auf mehrere Jahre verteilt und mit separaten Förderanträgen finanziert werden. Privathaushalte, die von Energiearmut bedroht sind, also Schwierigkeiten haben, ihre Stromrechnungen zu bezahlen, bekommen den Renovierungspass kostenlos. Ansonsten gelten für die Konsultationen aber die jeweiligen Stundensätze der Experten. Das Umweltministerium bietet jedoch auch hier Zuschüsse an, nämlich 3.000 Kronen, also etwa 120 Euro bei einem Einfamilienhaus und 5.000 Kronen, etwa 200 Euro bei einem Mehrfamilienhaus. Ressortleiter Igor Červený begründet, warum sich der Staat diese Beratungen jetzt etwas kosten lässt. Die vorangegangenen Programme seien nicht zu Ende gedacht gewesen, so Červený, sodass sie manchmal von sogenannten Kaffeefahrtenbetrügern missbraucht worden seien. So hätten etwa Baufirmen jenen Kunden, die die staatlichen Fördermittel bekamen, höhere Rechnungen ausgestellt, sagt der Minister und schildert ein weiteres Beispiel.
Oft passierte es, dass Senioren für ihre Gartenlauben oder Wohnhäuser zum Beispiel Wärmepumpen angeboten wurden. Das war Unsinn, vor allem wenn im Winter die Strompreise noch anstiegen. Aus diesem Grund starten wir jetzt eine umfangreiche Beratung, damit wir solche Fälle verhindern.
Die jetzige Ressortleitung von der Autofahrerpartei Motoristy Sobie hatte schon vor einiger Zeit angekündigt, das gesamte Förderprogramm Nova Zelena Usporam umzustellen. Mehrere Wochen war die Antragstellung ausgesetzt worden und Anfang März wurden zinslose Kredite anstelle von direkten Subventionen eingeführt. Dies kommentiert Červenys Amtsvorgänger Petr Hladík von den Christdemokraten.
Ja, aber
diese Neuerung kritisiere ich, denn anstatt das Geld als Hilfe direkt an die Menschen weiterzugeben, kommt es durch die zinsfreien Kredite nun ausländischen Banken zugute.
Grundsätzlich sei der Renovierungspass aber eine gute Idee, räumte Hladík im öffentlich-rechtlichen tschechischen Fernsehen ein. Das Förderprogramm mit dem ursprünglichen Namen Zelena Usporam, also grünes Licht für Einsparungen, gibt es beim tschechischen Umweltministerium seit 2009. Bisher wurde es von rund 600.000 Privathaushalten und Immobilienbesitzern genutzt.
Am 21. Mai beginnt das Festival-Meeting Brno. Die Veranstalter wollen jedes Jahr wichtige gesellschaftliche Themen ansprechen und zur Verständigung beitragen. Eines der Ziele ist vor allem die Versöhnung sowie der Abbau von Vorurteilen zwischen Tschechen und den Nachkommen der deutschen Bewohner, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus der Tschechoslowakei vertrieben wurden. Die Veranstalter haben diesmal auch die Landsmannschaft nach Brünn eingeladen, um dort beim Sudetendeutschen Tag zusammenzutreffen. Die tschechische Regierungspartei Freiheit und direkte Demokratie organisierte diese Woche in Brünn jedoch eine Demonstration gegen die Sudetendeutschen. Und die Festivalinitiatoren bekommen seit letzter Woche Drohbriefe. Martina Schneiberger traf auf der Konferenz Vergangenheit verbindet, die Mitte April in der Deutschen Botschaft in Prag stattfand, den Festivaldirektor Petr Kalousek und führte mit ihm das folgende Interview.
Herr Kalousek, wie ist überhaupt das Festival Meeting Brno entstanden damals?
Meeting Brno Festival entstand im Jahr 2015, wenn Brünner Stadtrat verabschiedete Erklärung der Versöhnung und gemeinsame Zukunft. Und danach kam unser Freund David Macek mit der Idee, unser Festival zu gründen.
Wie ist Ihre Erfahrung aus den letzten Jahren?
Entwicklung unseres Festivals während dieses 10 oder 11 Jahren finden wir hoffentlich positiv. Und für dieses Jahr haben wir etwas, was wir wirklich als die besondere Veranstaltung finden, und zwar Sudetendeutscher Tag, der den ersten Mal in alte Heimat veranstaltet wird.
Also vor kurzem, vor einigen Tagen, gab es so eine Demonstration, wo die Leute waren sehr vulgär, die den Stadtrat beschimpft haben.
Ehrlich gesagt, wir mussten diese Protesten erwarten. Und was aber ganz paradox wahrscheinlich ist, dass die Politiker, die gegen Sudetendeutscher Tag protesten, sind gerade selbe Meinung als NSDAP im 30. Jahr in Deutschland. So ist wirklich, man kann sagen, unglaublich.
Also das sind eigentlich Extremisten, kann man sagen.
Selbstverständlich Extremisten aus beiden Seiten, extrem rechts und extrem links.
Die Oberbürgermeisterin hat es unterstützt, natürlich auch das Stadtparlament hat sich dazu geäußert und hat sich für die Erfüllung dieser Deklaration von 2015 ausgesprochen. Was sind die Highlights sozusagen des diesjährigen Festivals? Wozu würden Sie die Leute besonders einladen?
Ganz bestimmt ist das zwei Gedenkakte, zwei für die Opfer des Holocaust und danach auch im Kauinskolleg der Gedenkakt an Opfer des Zweiten Weltkriegs. Und was finde ich persönlich als ganz besondere Veranstaltung, ist das sogenannte Winton Children, Winton Kinder, die im 1939 aus Tschechoslowakei mit der Hilfe von Nikolas Winton gerettet wurden. So zwei diese Kinder aus 1939 und Sohn von Nikolas Winton, die Winton, werden kommen und werden während Sudetendeutscher Tag auch sprechen und die Diskussion mit die Leute haben.
Der Herrscher Kaiser Karl IV. Gilt hierzulande als einer der größten Tschechen der Geschichte. Seit Jahrhunderten hat sich ein positives Bild des Monarchen überliefert und es hat im Bewusstsein mehrerer Generationen feste Wurzeln geschlagen. Erst vor 3 oder 4 Jahrzehnten haben Historiker hierzulande aber damit begonnen, den böhmischen König und römisch-deutschen Kaiser auch zu entmythologisieren. Eines der kontroversen Themen ist die Rolle Karls IV. Bei den Judenpogromen seiner Zeit, vor allem jenem in Nürnberg. Mehr nun von Jitka Mladková. Sie hören eine Wiederholung vom Juni 2016.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Im Lauf der Jahrhunderte haben es verschiedene gesellschaftliche Gruppen gut verstanden, die Persönlichkeit Karls IV. Für eigene Anliegen zu instrumentalisieren und damit auch seinen guten Ruf aufzubauen. Darunter waren katholische Ideologen. Sie stellten im 15. und 16. Jahrhundert der böhmischen Protestantenbewegung das Beispiel des frommen Katholiken Karl entgegen. Im 19. Jahrhundert betonten die sogenannten Nationalerwecker, Karl sei ein tschechischer Herrscher gewesen. Auch selbst hatte Karl IV. Einen Beitrag zum eigenen positiven Bild geleistet. Er wies seine Chronisten an, was sie in seiner lateinisch verfassten Biografie mit dem Titel Vita Caroli hervorheben sollten. Unumstritten ist, Karl übernahm 1346 den böhmischen Staat in desolatem Zustand von seinem Vater Johann von Luxemburg und brachte ihn zu wirtschaftlicher und kultureller Blüte. Karl habe aber auch Eigenschaften besessen, die man heutzutage bei einem Herrscher nicht dulden würde, so der Theologe und Soziologe Jan Jandorek. In einer Betrachtung für den tschechischen Rundfunk sagte er, Zitat,
abgesehen davon, dass Karl IV. Zu drei Vierteln Ausländer war, verhielt er sich wie andere Feudale seiner Zeit. Er betrieb eine Machtpolitik vor allem im Interesse seiner Familie. Ihretwegen erweiterte er das Landesterritorium, um neue Lehen zu gewinnen. Das machte er aber klug. Wenn sich dies durch eine Heirat einfädeln ließ, nutzte er diese gewaltfreie Möglichkeit. Obendrein war er fromm und ein Reliquienliebhaber, also auf obskure Weise rückwärtsgewandt. Doch war er auch wieder nicht so fromm, dass er seine Versprechen dem Papst gegenüberbrach. In einer demokratischen Gesellschaft wäre es für ihn nicht leicht gewesen.
So lautet es also in einer lapidar formulierten Charakterstudie Karls IV. Genau 700 Jahre nach seiner Geburt. Über die aktuell gefeierte Ikone der tschechischen Geschichte haben jüngst hierzulande auch Historiker diskutiert. Dabei kam die Sprache unter anderem auf eine Behauptung, die vor einigen Jahren in der Fernsehserie Die Deutschen des deutschen ZDF geäußert wurde. Es ging um die Frage, welche Schuld Karl hatte an den Pogromen gegen Juden in Nürnberg und in weiteren deutschen Städten. Die Aussage lautete, dass diese Pogrome, Zitat, bis zum Holocaust des 20. Jahrhunderts durch nichts übertroffen wurden. Karl sei bestimmt nicht derjenige gewesen, der die Pogrome initiiert habe. Das sagt Martin Noddl vom Institut für mittelalterliche Studien an der Prager Karls-Universität. Das erste Pogrom in Nürnberg von 1349 bezeichnet er allerdings als einen Fall, der ins Auge sticht. Der erste Anstoß sei zwar von den Nürnberger Bürgern gekommen.
Karl aber billigte praktisch das Pogrom, weil er vom Raubgut einen Teil für sich verlangte. Anhand von Dokumenten aus der Zeit um die Mitte des 14. Jahrhunderts lassen sich ähnliche Pogrome auch in weiteren deutschen Städten belegen. In Böhmen wie im gesamten römisch-deutschen Reich waren Juden direkte Untertanen des Herrschers und damit auch der Reichsgerichtskammer unterworfen. Die Beteiligten an den Pogromen wurden allerdings nicht bestraft. Karl hatte ihnen im Voraus Straffreiheit zugesichert und profitierte davon. Doch sein Handeln mit dem Holocaust zu vergleichen, wie es in der ZDF-Serie zu hören war, ist ziemlich abwegig. Damals ging es dem Kaiser keineswegs um eine Liquidierung der jüdischen Bevölkerung, sondern um den Profit. Ökonomisch war die Lage im Reich nach mehreren Pestepidemien äußerst angespannt. Und die damalige Gesellschaft schrieb die Schuld für die verheerenden Folgen der Pestepidemien teils den Juden zu.
Zu Karls Lebzeiten gab es in Deutschland schätzungsweise über 1000 jüdische Gemeinden. Am 16. November 1349 erlaubte der Herrscher den Bürgern von Nürnberg aufgrund ihres Gesuchs das Judenviertel abzureißen. Stattdessen sollten sie eines der heutigen Wahrzeichen der Stadt bauen, die Marienkirche mit dem neuen Hauptmarkt. Am 5. Dezember kam es dann zu dem Pogrom, bei dem zwischen 500 Juden ermordet wurden. Weitere mussten die Stadt verlassen. Den Vorfall von Nürnberg sieht der katholische Historiker Radomir Mali anders. Er glaubt nicht, dass sich der fromme Kaiser vor allem vom eigenen Profit treiben ließ.
Karl IV. Se, wierne, se nažil, naplnit katolickou...
Karl IV. Versuchte, treu an der katholischen Glaubenslehre festzuhalten, auch in der Einstellung zu den Juden. Die Päpste haben ab dem 11. Jahrhundert rund 300 Bullen herausgegeben, in denen sie die Ermordung der Juden untersagten. Am schärfsten formulierte dies Papst Innozenz III. Im Jahr 1198. Laut seiner Bulle musste ein Christ, der einem Juden etwas Böses angetan hatte, exkommuniziert werden.
Auch Martin Noddl ist der Meinung, dass sich die Päpste eindeutig gegen Judenpogrome gestellt haben. Doch seien sie nicht in der Lage gewesen, konkrete Täter aufzudecken und zu bestrafen, so der Historiker. Noddls Branchenkollege Mali lehnt aber die Behauptung strikt ab, Karl IV. Hätte das Pogrom initiiert, indem er der Stadt Nürnberg allen jüdischen Besitz und auch die verzinsbaren Pfandbriefe der Juden in Aussicht stellt. Sei eine Hypothese des tschechischen Historikers Zdeněk Fiala, die wahrscheinlich deutsche Historiker übernommen hätten.
In den Pfandbriefen steht, dass jüdisches Eigentum erst in dem Fall jemandem anderen übereignet werden durfte, wenn der ursprüngliche Besitzer ums Leben gekommen war oder aber das Reich verlassen hatte. Die Formulierung »ums Leben gekommen« bedeutete aber bei Weitem keine Aufforderung zum Pogrom. Man muss sich bewusst machen, dass zwischen 1347 und 1353 über 20 Millionen Menschen der Pestpandemie zum Opfer gefallen sind. Manche Regionen waren danach praktisch menschenleer. Karl IV. Könnte sich darauf bezogen haben, dass vielleicht auch viele Juden während der Pandemie gestorben waren.
In diesem Punkt stimmt Noddl seinem Kollegen zu.
Meiner Ansicht nach hat Karl bestimmt keine Aufforderung zum Pogrom gegeben. Es entsprach nicht seiner Denkweise. Als es aber dann zum Pogrom kam, wollte er daraus sozusagen Kapital schlagen. Was konkret in Nürnberg geschehen ist, liegt zum Teil bis heute im Dunkeln, auch wenn zu diesem Thema bereits viel Fachliteratur geschrieben wurde. Bekannt sind mehrere Urkunden, in denen Karl Sanktionen im Fall von Pogromen verankert hat. Nürnberg ist der einzige Ort, an dem er schon vor dem Pogrom eine Amnestie ausgestellt hatte. In anderen Städten sollte die Situation erst im Nachhinein irgendwie geregelt werden. Karl ging es selbstverständlich nie um eine Vertreibung der Juden aus Böhmen oder allgemein aus dem römisch-deutschen Reich. Für ihn waren sie eine willkommene Einnahmequelle. Karl litt, wie allgemein bekannt, zeitlebens unter Finanznot.
Beide Historiker stehen für die beiden Gegenpole in der tschechischen Sicht auf Karl IV. Radomir Mali stellt den größten Tschechen konsequent in ein positives Licht.
Karl IV. Hat Böhmen vor allem zivilisiert. Er hat eine feste Ordnung im Land eingeführt, das infolge der schwachen Regierung seines Vaters Johann von Luxemburg in Trümmern lag. Meiner Ansicht nach hat er Böhmen auch humanisiert. Zum Beispiel durch die Aufhebung der Ordinalien, der sogenannten Gottesurteile. Diese hatten grausame Strafen zur Wahrheitsfindung zugelassen, wie das Abhacken von Beinen, von Nasen, das Ausstechen der Augen und ähnliches mehr. Hinzu kommt auch sein Verbot, den Untertanen zu viel Last abzuverlangen.
Martin Noddl spricht hingegen auch über die Schattenseiten des römisch-deutschen Imperators.
Es geht um sein systematisches Bemühen, jegliche Häresie hierzulande auszurotten. Hinzu kommt selbstverständlich auch sein höchst pragmatisches Vorgehen gegenüber der jüdischen Bevölkerung. Dies geschah in deutschen Städten allerdings deutlich stärker als in Böhmen. Und nicht zuletzt meine ich die tief verwurzelte Abneigung gegen jedes Anderssein im sexuellen Bereich, die durch Gerichtsprozesse gegen Homosexuelle in Norditalien belegt sind.
Für tschechische Historiker war es vor 1989 keine Selbstverständlichkeit, eigene freie Meinungen zu äußern. Auch ein mittelalterlicher Monarch wie Karl IV. War da keine Ausnahme. Als sich 1978 sein Todestag zum 600. Mal jährte, wurde ihm mit Billigung der kommunistischen Parteiführung zum ersten Mal eine großzügig konzipierte Ausstellung auf der Prager Burg gewidmet. Als eine, wie es hieß, Zitat, Antwort auf die revanchistisch geprägte Aktionen in der BRD, wo in Nürnberg und Köln große Ausstellungen mit Unterstützung offizieller Stellen veranstaltet werden, mit dem Ziel, unsere Bevölkerung durch ideologische Diversion zu beeinflussen.
Und mit diesem Beitrag ist unsere heutige Sendung an ihrem Ende angelangt. Mein Name ist Ferdinand Hauser und ich durfte Sie heute durch unser Programm führen. Morgen hören Sie bei uns eine Sondersendung, in der wir uns dem bewegten Leben des Prager deutschen Schriftstellers Johannes Urzidil widmen. Das werden auf jeden Fall sehr unterhaltsame 30 Minuten. Ich darf Ihnen die Sendung, die unser Redaktionsleiter Till Janzer gestaltet hat, wärmstens ans Herz legen. Für heute aber war es das von uns. Bis zum nächsten Mal bei Radio Prag International und Naslyschenow.